Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Vortrag Geht Gott über Leichen zum Verhältnis von Gottes Bild und Macht. So lautet der zugespitzte Titel meines Vortrags. Und klar, das sind natürlich Fragen, an die wir da rühren, die es in sich haben, die viele Diskussionen mit sich ziehen. Was die Bibel von Gott beschreibt in seinem Handeln und Tun, ist manchmal erlösend, befreiend, berührend und wunderbar. Und manchmal auch für die treuesten und gläubigsten Christen ein wenig verstörend und erschreckend. Und wie bekommt man diese Berichte miteinander zusammen? Wie kann man das zusammendenken? Gottes Macht, die er einsetzt zur Befreiung der Unterdrückten und Versklavten, aber Gottes Macht, die er auch einzusetzen scheint in todbringender, zerstörender Weise. Wir leben in einer Zeit, wo wir gelernt haben, Macht immer auch kritisch zu hinterfragen. Von Lord Acton stammt das Zitat, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Was heißt das für einen Allmächtigen? Ist er die große Ausnahme, der es schafft, sich nicht korrumpieren zu lassen durch Macht? Die Erörterungen zu diesem ganzen Themenkomplex können sehr leicht unübersichtlich werden. Wir haben es mit biblischen Texten und Berichten zu tun, über die man sich ganz viele Fragen stellen kann und muss. Wir haben es mit systematischen Fragen zu tun. Wie kann man Gottes Macht zusammendenken mit seiner Liebe? Wie können wir das Alte und das Neue Testament aufeinander beziehen? Man kann sich leicht verlieren in diesem Thema. Ich schlage daher eine Schneise vor, heute Vormittag miteinander zu gehen, die sehr konzentriert auf einen biblischen Text sich bezieht und auf zwei theologische Positionen, die ich an diesem Text einmal durchprobieren möchte, bevor ich dann versuche, einige allgemeine systematische Konsequenzen zu ziehen. Der Text, den ich diskutieren möchte, ist sehr kurz und knapp und ich werde nicht über Landnahme und Hunderttausende von Toten und so sprechen, sondern über 42 tote Knaben, die nach dem Fluch des Propheten Elisa einer Bären zum Opfer fallen. Dann werde ich zwei Ansätze vorstellen. Das eine sehr neu, Greg Boyd, ein amerikanischer evangelikaler Theologe, Crucifixion of the Warrior Lord, eine dicke Monographie in 1400 Seiten. Das möchte ich vergleichen mit einem deutschen Produkt, Die dunklen Seiten Gottes, von einem deutschen Alttestamentler Walter Dietrich und einem deutschen Systematiker Christian Link. Und bei beiden schauen, wie gehen die mit solchen Stellen, mit solchen Erzählungen um, und anschließend folgen dann meine eigenen Überlegungen dazu. Zunächst der Text, von dem wir ausgehen wollen, 2. Könige 2, Vers 23 folgende. Und er ging hinauf nach Bethel, der Prophet Elisa. Und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm heraus, Kahlkopf, komm heraus. Und er wandte sich um und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Die Geschichte schafft es ja selten in den Kindergottesdienst hinein, aus nachvollziehbaren Gründen. Da lieber das 7. Mal David und Goliath, bevor man das 1. Mal sich an die Geschichte dran wagt. Wie gehen Bibelausleger damit um? Wie versuchen sie, einem solchen Text gerecht zu werden? Einen kleinen Überblick. Ein älterer Kommentar aus dem 19. Jahrhundert deutet das so. Er sagt, der Fluch des Propheten war kein gemeines, rohes Fluchen aus Ärger und Zorn. Kein Missbrauch des heiligen Namens Gottes, sondern der rechte Gebrauch dieses Namens. Bedrohung mit göttlicher Strafe für die, welche in dem Propheten den Herrn selbst, der ihn gesandt, verhöhnen. Die Strafe selbst stellte er dem anheim, der da Recht richtet und den niemand fragen darf, Herr, was machst du da? Wie Elisa, so darf auch jetzt noch ein treuer Diener des Herrn nicht schweigen, wenn die Jugend ohne Gott schlecht aufgezogen wird. Er soll ihre Bosheit und Frechheit, ihre Verachtung dessen, was heilig ist, nicht ruhig hinnehmen. Es ist seine Pflicht, ihr und den Eltern die göttliche Strafe anzudrohen. Das ist eine Auslegungsart und Weise, die man vielfach findet. Ich nenne sie schlicht Legitimation. Das, was hier geschieht in diesem Bibeltext, wird erklärt und es wird verteidigt, gerechtfertigt und begründet, dass es gut war und dass es auch in welcher Weise auch immer für heute vorbildlich ist. Eine andere Auslegung, auch schon ein bisschen älter, in dem, Moment, die ist jetzt nicht ein bisschen älter, genau, die ist aus dem späten 20. Jahrhundert, 1998, in dem Elisa die ihn verachtenden Knaben für vor Gott bedeutungslos erklärt, setzt er ihre Vernichtung in Gang. Dass Gott selbst sich sofort sichtbar zu dem Fluch bekennt, muss Elisa nicht unbedingt erwartet haben. Dahinter steht eine Warnung. Wer Gott und seinen Boten nicht ernst nimmt, auf den kommt ebenso Schlimmes zu. Er wird für Gott nicht mehr existieren. Der Gott des Alten und Neuen Testaments ist und bleibt derselbe. Durch die Sendung des Sohnes ist das Gericht nicht aufgehoben, aber aufgeschoben hat eine besondere Gnadenzeit begonnen. Aber grundsätzlich wird der Text gerechtfertigt, er wird legitimiert. Inwieweit er für heute vorbildlich ist, bleibt etwas in der Schwebe. Grundsätzlich tritt im Neuen Testament ein Gnadenaufschub hinzu. Im Grunde aber redet dieser Text ganz sachgemäß von der Ehre Gottes und von dem Gericht. In dieser Art und Weise habe ich eine ganze Reihe von Auslegungen gefunden, gerade auch in Online-Kommentaren. Es gibt ja einige zugängliche, wenn man sich da umschaut, ist das, würde ich einmal sagen, der Haupttyp bis heute, da wo eine gemeindebezogene, fromme, sich biblisch verstehende Kommentierung dieses Textes durchgeführt wird. Neben dieser Auslegungsart der Legitimation gibt es damit verbunden, manchmal aber auch überwiegend, eine Auslegungsart, die nenne ich Relativierung. Die unterscheidet sich vom ersten Auslegungstyp dadurch, dass sie schon erstmal anfängt, eigene Probleme mit dem Text einzuräumen. Jeder stammt aus einem Online-Kommentar, der schreibt es so: Wir sollten uns immer bewusst sein, dass alles, was Gott tut, gerecht ist. Ja, sein Tun ist eigentlich sogar von Gnade geprägt. Wenn er nun, wie in dieser Stelle beschrieben, doch Gericht übt, so ist er darin nicht nur gerecht, sondern es ist auch sein volles Recht, dies zu tun. Vielleicht wird diese Schwierigkeit aber etwas einfacher zu verstehen, wenn wir uns die vorliegenden Umstände vor Augen halten. Man sieht, so hier wird es als nötig empfunden, daran zu erinnern, dass das schon von Gerechtigkeit und Gnade geprägt ist, was wir hier lesen. Diese Erinnerung ist offenbar nicht überflüssig und man versucht dann zu erklären, inwiefern das so ist und welche besonderen Umstände dafür sorgen, dass dieser Text eine solche Härte hat. Viele hängen sich auf an der Luther-Übersetzung, die von kleinen Knaben spricht, und es werden Beispiele zusammengetragen, dass man sagt, na, es sind mindestens Jugendliche, fast frühe Erwachsene, eigentlich sind die voll schuldfähig. Das ist exegetisch, kann man lange drüber reden, also für Erwachsene oder so hätte es ein anderes Wort gegeben. So, aber ob die jetzt 10, 14, 16 oder 21 sind oder bei einer großen Gruppe, 42 ist ja die Untergrenze. Es sind ja 42 von den Knaben. Man wird mit einem Spektrum rechnen müssen, wo aber ein solcher Jünglingsbegriff da steht. Aber diese Auslegung sagt, ja, Kinder waren es nicht. Es wird weiter betont, der Spott der Jugendlichen galt nicht einem einzelnen Menschen, sondern seinem göttlichen Amt. Die wussten, wer das war. Sie wussten, dass es ein Prophet war, der gerade ein Heilungswunder vollbracht hat, der legitimiert war durch Gott. Das heißt, sie lästern hier Gott und nicht nur einen Menschen. Dann mindestens 42 gegen einen, sie waren eine große Übermacht, vielleicht hätten sie ihn getötet. Vielleicht war der Prophet in Todesnot, so dass das im Grunde dazu führt. Und die kommen hier offensichtlich aus einem Nordreich, was in der Omri-Dynastie von Götzendienern geprägt ist. Die Eltern waren ganz sicher Götzendiener. Es ist ja auch eine Strafe für die Eltern, die sich durch ihren Götzendienst dergleichen verdient haben. Also viele Ausleger bringen solche Umstände, Relativierung heißt ja, es in Relation zu setzen zu Umstandsbedingungen, die ein wenig erklären können, warum ein solches Gericht hier ergeht. Selten, aber auch habe ich Auslegungstypen gefunden, die irgendwann doch sagen, ganz unkritisch kann man das nicht lesen. In der Reihe Botschaft des Alten Testaments etwa wird das vor 50 Jahren so ausgelegt am Ende: Dennoch bereitet uns diese Geschichte große Not. Gibt es wirklich keinen Weg, die Ehrfurchtslosigkeit und den Spott der Jungen auf andere Weise als mit dem Tod zu bestrafen? steht die Autorität und die Ehre Gottes wirklich so hoch, dass sie auf diese Weise durchgesetzt werden muss. Unsere Erzählung bejaht diese Frage und steht damit an der Seite der anderen Erzählung, in der Elia fressendes Feuer vom Himmel fallen lässt. Das ist Kapitel 1, die Episode, wo ein Hauptmann kommt mit 50 Leuten, Feuer fällt vom Himmel, tötet sie. Ein zweiter Hauptmann kommt mit 50 Leuten, alle werden durch himmlisches Feuer vernichtet. Der dritte Hauptmann mit 50 Leuten geht auf die Knie und bittet um Mäßigung und dann geht es weiter. Und da hat er auch schon gesagt, also das ist aus neutestamentlicher Sicht wirklich schwierig, da er auch hier am Ende das Urteil, damit unterliegt diese Geschichte vom Evangelium des leidenden Gottesknechts Jesus Herr der gleichen Kritik, die wir auch an der Elia-Episode üben mussten. Das ist aber für, sagen wir mal, fromme, pietistische, evangelikale Kommentare die Ausnahme. Das ist in der Universitätstheologie nochmal anders, aber bei Gemeindekommentaren habe ich das nur an dieser Stelle einmal so deutlich gefunden. Ein vierter Auslegungstyp habe ich überschrieben, Reductio ad Mysterium, also das Ganze wird zurückgeführt auf ein unbegreifliches Geheimnis. Aus einem Online-Kommentar, durch die irdische Verstandesbrille werden die Handlungen Jahwes im Alten Testament nach menschlichem Maßstab gefiltert, wobei das Grausame haften bleibt. Man denkt menschlich. Die Bibel unterstützt eine solche Sichtweise jedoch nicht. Die Handlungen Jahwes sind oft nicht für jeden Menschen sogleich sichtbar, dass sie gerecht und richtig sind. Es kann eine Zeit dauern, bis es deutlich wird, dass sein Weg und seine Gedanken wirklich der bessere Weg und die höheren Gedanken sind. Diese Zeit kann auch eine Prüfung und Geduldsprobe sein. Der allmächtige himmlische Vater weiß, wie es um jedes einzelne Herz bestellt ist. Und so können wir vertrauen, dass er auch hier angemessen und gerecht gehandelt hat. Es wird als Glaubenssatz formuliert. Das zu erklären, tut sich der Kommentator aber selbst offensichtlich schwer. Und sagt, manchmal müssen wir glauben, dass das gütig und gerecht und barmherzig ist, auch wenn es anders auszusehen scheint. Und man muss aber einfach dranbleiben, dass sich das vielleicht irgendwann doch so darstellt. Ja, das ist ein kleiner Überblick, wie mit dieser Geschichte umgegangen wird. Ich möchte überleitend sagen, biblische Erzähltexte auszulegen ist ja anspruchsvoll. Denn biblische Erzähltexte berichten, sie führen vor Augen, sie beschreiben und sparen sich sehr oft eine Bewertung dessen, was beschrieben wird. Es wird uns beschrieben, was Simson so alles tat. Und man weiß nicht so recht, ist das alles vorbildlich gemeint? Eher nicht. Was ist positiv und was ist kritisch zu sehen? Welchen Maßstab kriegen wir dafür? Wie ist das mit Jephthas Tochter zu verstehen und all diese Geschichten im Buch Richter, die uns berichtet werden? Welchen Maßstab haben wir an der Hand zu sagen, die Bibel erzählt das, aber vorbildlich ist das nicht? Oder dieser Gottesmann hat hier eine schwache Stunde gehabt. Das ist eine sehr anspruchsvolle Herausforderung. Und jede Exegese, jede Predigt kann den Text nicht einfach nur vorlesen, muss mit dem Text irgendetwas machen. Und sich hier zu verweigern, ist ja auch auf Dauer unbefriedigend, denn die Frage stellt sich natürlich, wie bewertest du das? Und wir sehen dabei, die Bibel verstehen bedeutet immer, sie auszulegen, ihr eine Deutung zu geben, sie in irgendeinen Kontext zu stellen, sie in irgendeinem Horizont wahrzunehmen, um eine Einschätzung zu finden für das, was da beschrieben wird. Und ich denke mal, bei der Geschichte, die wir gerade gehört haben, man merkt sicherlich, die meisten Kommentatoren tun sich hier schwer. Ich denke, man muss sich mal nüchtern fragen, wie würden Christen denn mit diesem Text umgehen, wenn er im Koran stünde und vom Propheten Mohammed handeln würde? Die meisten würden keine Sekunde zögern, einen sehr unvorteilhaften Vergleich mit dem Handeln Jesu Christi anzustellen. Das würde faktisch geschehen. Und warum? Nun, weil es neutestamentliche Linien gibt, die einfach in ziemlicher Spannung stehen zu dem, was wir gehört haben. Ich habe einige Gesichtspunkte mal zusammengestellt. Mit dem Fluch des Elisa kann man schlicht vergleichen den Apostel Paulus. Er sagt, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Blick auf die Gewaltlosigkeit, Jesus in der Bergpredigt, wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dem biete die andere auch dar. Oder die Vergebungsbereitschaft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder die Fürsorge für Kinder und Unmündige, seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Ich finde es manchmal geradezu tragisch, wenn christliche Ausleger das Unbehagen an einer solchen Erzählung zurückführen auf weltliches Denken, auf menschliche Empfindlichkeit oder moderne, weltliche, unbiblische Maßstäbe. Geschichtlich kann es doch keine Frage sein, dass etwa die vorchristlichen römischen, arabischen oder germanischen Kulturen nicht das geringste Problem damit gehabt haben, dass Gott die Feinde seiner Gläubigen einfach vernichtet. So, da hätten ja viele gesagt, yeah, zeig's ihnen. So, das ist ja im vorchristlichen Europa und im vorchristlichen Nahen Osten nicht als großes Problem empfunden worden. Dass wir mit einer solchen Geschichte ringen, ist eine Folge der Christianisierung des Abendlandes, ist eine Folge dessen, dass sich christliche Grundgedanken des Neuen Testaments tief eingeschrieben haben bei Christen, aber auch bei vielen humanistisch oder säkular denkenden Menschen, die aus sehr gut begründbaren Gründen mit einer solchen Geschichte ihre Schwierigkeit haben. Wie können wir mit solchen Texten und ähnlichen umgehen? Ich möchte zwei grundlegende Ansätze vorführen. Der erste wird nun stammen vom amerikanischen Theologen Greg Boyd. Greg Boyd ist ein amerikanischer evangelikaler Theologe. Er ist einer der profiliertesten Vertreter des sogenannten Open Theism. Dabei handelt es sich um eine, man kann sagen, evangelikale Reformbewegung, die auf der einen Seite einem, wie man sagt, High View of Scripture anhängt, die also die Bibel als Gottes Wort lesen möchte, die aber innerhalb des evangelikalen Spektrums sich abgrenzt, vor allem von einer reformierten, prädestinationischen Betonung der Allmacht und der Alleinwirksamkeit Gottes. Und diese Bewegung, Open Theism, tut dies vor allem als bibelbasierte Reformbewegung, die innerbiblische Entwicklungslinien stärker betonen möchte, als so eine bestimmte reformierte, konservative, evangelikale Orthodoxie. Es ist eine inneramerikanische Debatte. Und aus deutscher Sicht kann man sagen, es sind evangelikale Theologen, die sehr stark zurückgreifen auf auch deutsche Theologen wie Dietrich Bonhoeffer und Jürgen Moltmann. Insofern, wenn man das überträgt auf deutsche Debatten, findet man hier manches gar nicht so verstörend, wie es in der amerikanischen Debatte teilweise empfunden wurde. Greg Boyd schreibt viel, sehr viel. Sein jüngstes Werk, Die Kreuzigung des Kriegergottes, Crucifixion of the Warrior God, stammt von 2017 und es ist auf 1400 Seiten ein Durchgang durch sämtliche Gewalttexte des Alten Testaments, wo er versucht, eine biblische Hermeneutik zu entwickeln, wie damit umzugehen ist. Hermeneutik ist die Lehre vom Verstehen oder die Lehre von der Auslegung. Und er fragt nach christlichen Auslegungsprinzipien für solche Texte, die vermeintlich in Spannung stehen zu dem, was wir im Neuen Testament von Jesus Christus her lesen. In seinem Ansatz geht Boyd zunächst einmal von einer grundlegenden These aus, nämlich ganz schlicht die, Gott offenbart sich dem Neuen Testament zufolge in Jesus Christus definitiv und ganz. Und zwar so, dass damit alle bisherige Offenbarung fortgeführt, aber auch zum Ziel gebracht wird. Johannes 1,17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also in einer unüberbietbaren Art und Weise werden Gnade und Wahrheit zentrale Eigenschaften Gottes in Jesus Christus nicht nur verkündet, sondern realisiert, inkarniert, gehen ein in dieser Geschichte als Mensch, als dieser Sohn Gottes Jesus Christus. Darum ist er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1,15. In Christus wird Gott erkannt. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist für Greg Boyd ein Thema, was er ausführlich entfaltet und was auch ziemlich konsensfähig natürlich ist unter den allermeisten Theologen. Zweitens stellt er fest, das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran, dass diese Offenbarung Gottes in Christus der Blickwinkel ist, unter dem im Neuen Testament das Alte Testament ausgelegt wird. Zwei Stellen nur zum Beleg. Johannes 5 heißt es, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeugt. Das ganze Alte Testament wird auf Jesus Christus hingelesen, genauso Paulus. Römer 1, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn. Also in dieser dichten Formulierung macht Paulus deutlich, das Evangelium, das er verkündet, handelt von Christus. Und dieses Evangelium von Christus ist zuvor verheißen in der Heiligen Schrift durch die Propheten. Und dabei sind nicht nur die gemeint, die wir zuerst daran denken, sondern Mose ist mit gemeint, nicht? Die Heilige Schrift verheißt Jesus Christus, ist auf ihn bezogen. Das ist für Greg Boyd eine grundlegende Einsicht, dass Gott in Christus offenbar wird, vor allem im gekreuzigten Christus, und dass dies innerbiblisch bereits auch als Auslegungsprinzip für die ganze Bibel behauptet wird. Von daher sagt Boyd, jede Auslegung des Alten Testaments ist problematisch, die von diesem klaren Christuszentrum meint, absehen zu können. Von daher kritisiert Boyd den Auslegungstyp stark, den ich den der Legitimation genannt habe, der also versucht, alttestamentliche Beschreibungen von Gott um jeden Preis als richtig, legitim und begründet darzustellen, ohne dabei von der Gottesoffenbarung in Christus her zu denken. Das ist für Boyd eine grundlegende Fehlhaltung im Umgang mit der Heiligen Schrift, der sich auf diese so erstmal nicht berufen kann. Boyd versucht dies deutlich zu machen, indem er erinnert an die Auslegungsgeschichte, die die gesamte Bibel in der Kirchengeschichte hatte. In der alten Kirche und im Mittelalter, sagt Boyd, war die Methode der Allegorie, der allegorischen Auslegung, im Grunde von Anfang an darauf eingestellt, dass es bisweilen Spannungen gibt zwischen dem, was das Alte Testament beschreibt, und dem, was im Neuen Testament in Christus offenbar wird. Viele Theologen haben gesagt, im Alten Testament stehen Ausführungen über Gott, die Gottes unwürdig zu sein scheinen. Wie ist man damit umgegangen? Man sagte, nun, die Bibel ist das inspirierte Gotteswort. Es war eine Ausnahme, dass Markion im 2. Jahrhundert aus dieser empfundenen Spannung die Schlussfolgerung gezogen hat, das Alte Testament als heilige Schrift abzulehnen. Das war ein heretischer Ausstieg aus dem Christentum, dem die Großkirche nicht mitging. Man sagte, die ganze Bibel ist von Gott inspiriert, aber wir müssen die ganze Bibel auch von Christus her verstehen. Und das bedeutet, dass bestimmte Ausführungen im Alten Testament nicht wortwörtlich verstanden werden dürfen, dann würden sie unwürdig von Gott reden, sondern dass sie spirituell gedeutet werden müssen. Hieß in der Regel, da wo Gott in unziemlicher Weise gegen Menschen, gegen Frauen und Kinder kämpft, hatte man im Grunde eine Brille auf mit Epheser 6 und sagte, gemeint ist der geistliche Kampf gegen das Böse. Gemeint ist der geistliche Sieg über die bösen Mächte dieser Welt. Die Amalekiter sind im Grunde gar kein Volk und Agag ist im Grunde gar kein Mensch, der da von Samuel in Stücke gehackt wird, sondern der geistliche Kampf des Christen gegen Versuchungen, gegen das Böse. Das ist die eigentliche Meinung dieser biblischen Texte. Und so kam man damit hin, die gesamte Bibel als Gotteswort zu lesen, aber auch eine neutestamentliche Linie insgesamt in der Schriftauslegung beizubehalten. In der Reformationszeit kam diese allegorische Bibelauslegung in Verruf, mit guten Gründen, weil sie natürlich ungeheuer willkürlich werden konnte. Für Beuth ist diese Auslegung vom Grundsatz her aber anregend und bis heute vorbildlich, weil sie zwei Sackgassen vermeidet. Für Beuth gibt es in der heutigen Bibelauslegung zwei Sackgassen. Die eine ist die rein historisch-kritisch-liberale Bibelauslegung, die versucht, eine Art Christusprinzip zu formulieren und lässt dies allein als Gottes Wort gelten und versucht, sich von allen anderen biblischen Texten sachkritisch zu trennen. Und da sagt Beuth, das ist eine Operation, wo man nicht weiß, wo man die überhaupt beenden möchte. Das kann man durchführen bis dahin, dass es überhaupt ein Gericht gibt oder dass Christus für die Sünde gestorben ist und so weiter, bis am Ende nur noch wenige Verse übrig bleiben, die wirklich von reiner Liebe zu handeln scheinen. Aber das wird ein sehr, sehr kleines biblisches Buch, was man am Ende behält. Also dieser eliminatorische Weg des Aussonderns ist für Beuth ein Bruch mit dem christlichen Bekenntnis zur ganzen Bibel als heilige Schrift. Aber vollständig affirmativer Biblizismus ist für Beuth auch ein Missverständnis der gesamten Bibel. Denn wenn man versucht, jeden einzelnen Bericht der Bibel zustimmend und rechtfertigend zu lesen, dann relativiert man notgedrungen die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Dann tritt das in den Hintergrund, was das Neue Testament sehr klar ausführt über das Wesen Gottes, über die Werte Gottes, über die Prinzipien Gottes. Und dazwischen hindurch muss ein Weg gewählt werden zwischen bibelkritischer Auswahlexegese und einem so ganzheitlichen Biblizismus auf Kosten der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Um diesen Mittelweg zu gehen, entwickelt Beuth vier Prinzipien, mit denen er sämtliche alttestamentlichen Texte befragt. Ich habe sie hier mal in einem Überblick und wir werden sie nun Schritt für Schritt in ihrer Grundidee uns anschauen. Das erste Prinzip lautet ganz schlicht, wir müssen die Bibel vom Kreuz Christi her auslegen. Das heißt, wir müssen sie deuten im Sinne, dass wir festhalten, Gott ist immer der gewesen, als der er sich im gekreuzigten Christus erweist. In der Geschichte Israels hat er sich dann aber gewissermaßen angepasst an die jeweilige Zeit und Kultur des Volkes. Akkommodation ist dafür das Fremdwort. Akkommodation bedeutet, Gott passt sich an das Denkvermögen, an die Kultur, an die Kategorien, an die Werte einer bestimmten Zeit. Man kann sagen, dass das die klassischste Auslegungsweise ist, die es in dieser Form gibt. Und sie hat im Neuen Testament natürlich auch manches Beispiel. Nehmen wir ein ganz berühmtes, Jesu Umgang mit den Scheidungsgesetzen des Mose. So, wo es darum geht, hat nicht Mose erlaubt, sich scheiden zu lassen? Und da sagt Jesus, ja, Gott hat es erlaubt oder Mose hat es erlaubt, um eures Herzens Härte willen. Von Anfang an aber war es nicht so. Ja, ein innerbiblisches Beispiel dafür, wo Jesus selbst unterscheidet, was war Gottes ursprüngliche Idee? So, was soll jetzt in Geltung treten? Und im Alten Testament aber Anpassung an Herzenshärte des Menschen an eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Kultur, wo Gott im Grunde Maßstäbe gibt, die eigentlich nicht mit seinen ewigen Ideen zu identifizieren sind, sondern die in irgendeiner Form sich einlassen auf seine Zeit. Beuth verwendet dafür viele hundert Seiten und viele Beispiele und beschreibt, Israel ist in vielerlei Hinsicht auch ein normales altorientalisches Volk, was im Namen seines Gottes Kriege führt und was Gott kennt und verehrt als jemand, der im Krieg den Sieg schenkt und der hilft, über die Feinde zu triumphieren. Und das ist so geglaubt und das ist so gemacht. Und ja, Gott hat sich darauf eingelassen. Er hat sich von Israel glauben lassen, so wie viele altorientalische Völker ihren Gott geglaubt haben. Und er hat Schritt für Schritt dann Ideen geschiftet, Schwerter zu Pflugscharen. Aber das ist ein Entwicklungsprozess. so dass Gott durchaus erstmal als Kriegsgott sich seinem Volk vorstellt, um von diesem Ausgangspunkt nach und nach sein Wesen vollständiger zu offenbaren. Das ist eine klassische Auslegungsvariante, die so verbreitet ist, dass wir, denke ich, da nicht viele weitere Ausführungen zu brauchen. Viele Gewaltstellen deutet Beuth so. Hinreichend aber ist es nicht, einen Gesamtumgang zu finden mit dem Alten Testament. Darum sagt er, wir brauchen weitere Prinzipien, um dieses uns manchmal verstörende Handeln Gottes nachvollziehen zu können. Ein zweites Prinzip nennt er Redemptive Withdrawal. Bisschen schwierig zu übersetzen, ich schlage mal vor, erlösende Selbstzurücknahme oder versöhnendes Zulassen. Es geht schlicht darum, dass Israel Gott manches Gericht zuschreibt. Man kann es vielleicht am einfachsten erklären beim babylonischen Exil. Die biblischen Texte lassen keinen Zweifel daran, dass es Gott ist, der im babylonischen Exil sein Volk heimsucht. Dass es mit dem Zorn Gottes zu tun hat. Die ganzen vorexilischen Propheten haben dies so beschrieben. Es ist Gottes Zorn, der das Volk treffen wird, und es ist ein Gericht, was über dieses Volk einhergeht, was dann auch in den Bußgebeten in Daniel 9, in Esra 9, in Nehemia 9 beklagt wird. Beuth legt Wert darauf, wer handelt hier eigentlich? Nicht Gott direkt. Es sind die Babylonier. Die babylonische Weltmacht ist es, die es tut. Und wie richtet Gott sein Volk? So wie es etwa bei Jesaja beschrieben wird, ich habe im Augenblick des Zorns mein Angesicht vor dir verborgen. Gottes Richten stellt sich so dar, dass er sein Volk nicht herausreißt aus den weltgeschichtlichen Entwicklungen, in die Israel hineingezogen wird. Es ist letztlich die Menschheitsgeschichte und Weltgeschichte, dass diese Kaskade der Großreiche, die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer, über Israel immer wieder hinweggeht. Und es gibt die Episoden, wo Gott hilft, rettet, erlöst das Südreich etwa noch vor den Assyrern, aber die babylonische Krise, da greift Gott nicht mehr ein. Das heißt, sein Richten ist hier ein Zulassen. Und da gibt es im Alten Testament bereits ein Bewusstsein dafür, dass Gott in seinem Zorn nicht in einer Weise zum Täter wird, die ihn selbst zum Vergewaltiger, zum Mörder, zum Verschlepper macht, aber zu einem, der zulässt und darin richtet, der in seinem Zulassen gleichzeitig aber auch an seiner Treue festhält und sein Volk weiterführt in tiefere Gotteserkenntnis hinein. Das ist ein zweites Prinzip, was Beuth benennt. Er nennt ein drittes Prinzip, mit dem umzugehen ist in der Bibel. Es nennt er the principle of cosmic conflict. Es ist in der gesamten Bibel nicht zu übersehen, dass Gott oft als Krieger, als kämpfender, als streitender Gott beschrieben wird. Im Alten Testament etwa im Kampf gegen Rahab, den Drachen, die Schlange, Leviathan. Also viele Kampfaussagen, die es in der altorientalischen Mythologie ähnlich gibt. Im Neuen Testament wird diese kämpferische Seite Gottes verdichtet auf den Kampf gegen den Satan hin. 1. Johannes 3,8. Jesus ist gekommen, die Werke des Satans zu zerstören. Oder das Jesuswort Lukas 10, ich sah den Satan fallen vom Himmel herab als einen Blitz. Es gibt diese kämpferische Dimension im Wirken Gottes. Und Beuth sagt, wir müssen dies ernst nehmen, dass es diesen mächtigen, gewalttätigen, siegreichen Gott gibt und müssen das nun zugleich einordnen. Wie kämpft Gott? Gegen wen kämpft Gott? Letztlich kämpft Gott hier gegen das Böse, gegen das Lebensfeindliche in dieser Welt. In der Menschheit, aber weit darüber hinaus im Kosmos, im Universum. Und man wird es letztlich paradox formulieren müssen. Gott offenbart sich in Christus als derjenige, der die Liebe ist. Heißt das, dass er frei von Zorn oder Hass ist? Man müsste im Grunde sagen, Gott ist die Liebe, heißt auch, er hasst nichts außer den Hass. Gott ist die Liebe und aus Liebe heraus ist er zornig gegen Gewalt und Zerstörung. Wenn Gott Licht ist, bringt er alles zum Leuchten außer der Finsternis. Wenn es heißt, dass Jesus Christus nicht Ja und Nein war, sondern Ja, gilt das universal, inklusive einer Verneinung des Neins. Und solche paradoxen Formulierungen sind nötig, um auf der einen Seite diese klaren biblischen Aussagen festzuhalten, Gott ist Licht und in ihm war keine Finsternis, Gott ist Liebe, und auf der anderen Seite zu sehen, dass Gott kämpft, dass Gott zerstört, dass er richtet, dass er vernichtet. Er vernichtet die Vernichtung. Er hasst den Hass, er bekämpft deswegen das, was gegen das Gute und Lebenswerte im Leben kämpft. Und das ist Ausdruck seiner Liebe und das ist Zeichen seiner Güte, dass Gott so als Richter und als Zorniger beschrieben wird. Und das muss man aber so formulieren, dass man nicht einen Dualismus in Gott hineinträgt und die Aussage Gott ist Licht relativiert oder die Aussage Gott ist Liebe relativiert, sondern dass man Gottes Zorn und Gottes Gericht von diesen Aussagen her versteht. Und gerade die Beschreibung des großen kosmischen Konflikts sind eine annähernde Sprache dafür, wie Gott herrscht und siegt und kämpft. So, wir haben drei Prinzipien kennengelernt. Kommen wir inzwischen klar mit unseren 42 Knaben? Noch nicht ganz. Die, man muss ein bisschen Geduld haben, kommen in Beuths Buch auf Seite 1200 oder so folgende. Dann natürlich so ausführlich, wie man das gewohnt ist, 20 Seiten für die zwei Verse, da spart er sich nichts. Und macht dies aber in einem vierten Prinzip. Und es ist das Prinzip der Verleihung halbautonomer Macht. So, und das ist für ihn etwas, das zum Teil zur Akkommodation Gottes an die jeweilige Zeit und Kultur gehört. Er sagt, Gott erwählt. Er erwählt Richter, er erwählt Propheten, er erwählt Führer seines Volkes. Er bevollmächtigt sie und er ermächtigt sie, in seinem Namen zu wirken. So übt Gott Macht aus, nicht indem er allein durchregiert, sondern er ist mächtig, indem er ermächtigt. In dieser Welt übt Gott dies so aus, dass diese Welt dadurch kein Marionettentheater ihres Schöpfers wird, sondern Gott gibt der Kreatur real Raum. Er gibt ihr Handlungsmöglichkeit, es ergibt ihr Spielräume. Das ist das Hauptthema des Open Theism, dass Gott ein ermöglichender Gott gibt, ist, der Freiräume gibt, der nicht schon alles determiniert hat, was jeweils geschehen wird. In diesem Zusammenhang legt Beuth die Geschichte von Elisa aus. Elisa ist der Bevollmächtigte Gottes. Kapitel 1 im 2. Königsbuch beschreibt dies ja ausführlich, so dass Elisa den Prophetenmantel Elias bekommen hat. Er probiert es dann mit seinem Mantel aus, habe ich diese Vollmacht? Der Mantel funktioniert, er bekommt seinen privaten Durchzug durch das Meer. So, und ist diese Macht Gottes funktioniert zum Heil. Gott kann das vergiftete Elisa kann das vergiftete Wasser heilen, er kann zum Heil wirken. Er kann, etwa wie in der Geschichte mit dem syrischen Hauptmann Naaman, Wege beschreiben, wie man von schwerem Aussatz frei wird. Er ist bevollmächtigt, im Namen und in der Kraft Gottes Gutes zu wirken. Er kann aber auch über die Fluchmacht Gottes in einer gewissen Weise verfügen. Der Knecht Gehasi bekommt das zu spüren. Als bei ihm die Geldgier größer wird als das Gottvertrauen, bekommt er von Elisa die Hautkrankheit Naaman zugesprochen. Und so ist es hier auch mit den 42 Knaben. Gott hat Elisa Vollmacht verliehen, wirkmächtig in der Kraft Gottes zu handeln. Diese Vollmacht sollte man aber nicht verwechseln mit Gottes absoluter Führung und Selbstdurchsetzung in dieser Geschichte. So, und wir ahnen, wie Beuth diese Geschichte auslegt. Kritisch. Kritisch. Das, was im Neuen Testament über Jesus Christus steht, muss bei solch einer Geschichte einem Christen schlicht als Maßstab einfallen. Und wir müssen schlicht ernst nehmen, dass sich Gott in Christus in ganzer Fülle offenbart. Und wir können nicht überall, wo von der Macht Gottes im Alten Testament die Rede ist, davon ausgehen, dass hier Gott immer schon im Vollsinne seines sich offenbaren Wollens handelt. Die Geschichte der 42 Knaben ist für Beuth Musterbeispiel eines Machtmissbrauchs. Machtmissbrauch ist es aus neutestamentlich-christlicher Sicht. Es ist in dieser Zeit, wie sollen wir sagen, im Spektrum, im Rahmen dessen, was prophetische Kreise für angemessen gehalten haben. Es ist eine Geschichte, ein Auftakt des öffentlichen Wirkens von Elisa, wo Heil und Gericht exemplarisch vor Augen geführt wird. Und das ist in dieser Episode wahrscheinlich positiv gemeint. Und gleichzeitig lässt die Episode mindestens Raum für eine Interpretation vom Neuen Testament her. Es ist von Elisa die Rede, der flucht. Und es ist von Bären die Rede, die töten. Gott bleibt in gewisser Hinsicht anonym, passiv wirksam. Es wird seine Macht in Anspruch genommen, ohne dass wir Gottes Herz, Gottes definitiven Willen damit gleichsetzen dürfen. Ziehen wir ein Fazit über Beuth. Beuths Auslegung wollen ein Doppeltes. Sie wollen alle biblischen Berichte als Wort Gottes ernst nehmen und sie wollen die gesamte Bibel, so wie sie auf Jesus Christus hinläuft, ebenfalls ernst nehmen. Und es entsteht dabei schlicht eine innerbiblische Spannung zwischen einem hellen, lichtvollen Christuszentrum und mancherlei Geschichte über Gott, die damit nicht in Übereinstimmung steht. Beuth weigert sich, diese Episoden einfach abzuschreiben. Er sagt, auch das ist inspiriertes Gotteswort. Es beschreibt Gottes Handeln in einer bestimmten Zeit zum Wohle seines Volkes. Aber vom neuen testamentlichen Christuszeugnis her muss man sagen, dass hier nicht vollständig Gottes Wesen drin offenbar wird. Und kann man fragen, warum lässt Gott diese innerbiblische Spannung zu? Und da sagt Beuth so, Gott offenbart sich in Christus als derjenige, der Liebe ist und gewaltfrei in seiner Liebe wirkt und handelt zum Wohl des Menschen, ohne zu zwingen, ohne zu vergewaltigen, so dass seine ohnmächtige Liebe am Kreuz am Ende sich durchsetzt. Und so wie Gott ist, hat er auch sein Wort inspiriert. Gott hat sich im Alten Testament schlicht geweigert, gegen die Kultur und gegen das Fassungsvermögen seiner Gläubigen sich durchzusetzen mit seiner definitiven Heilsoffenbarung, wie sie in Christus einmal deutlich wird. Auch die Inspiration der Heiligen Schrift trägt diese Zeichen der Macht, des Gewaltverzichts Gottes. Gott setzt sich in der Inspiration der Heiligen Schrift nicht gewalttätig durch gegen das jeweilige geschichtliche Bewusstsein einer Zeit, sondern geht mit Israel einen Weg, auf dem er nach und nach und nach immer mehr sein eigentliches Wesen verdeutlicht, so wie es in Jesus Christus erkennbar wird. Insofern haben wir eine Inkohärenz auf der Ebene des Gottesbildes. Hier sind Widersprüche zu konstatieren. Wir haben aber eine Kohärenz des Handelns Gottes in der Inspiration der Heiligen Schrift und in seinem Handeln in Jesus Christus. Das ist Beuths Ansatz, kurz gefasst. Ich möchte keine Sekunde bestreiten, dass ich diesen Gesamtentwurf eindrücklich und anregend finde. Und ich finde, Greg Beuth hat damit eine sehr umfassende Lösung vorgeschlagen, an der man sich abarbeiten kann. Das Buch ist von 2017. So, ich habe viel darin gelesen, werde weiter darin lesen. Man kann sich daran weiter reiben und beschäftigen. Ich möchte auch nicht verhehlen, dass mir Fragen zurückbleiben und bestimmte offene Punkte. Jetzt könnte man ganz viele nennen. Aus deutscher Sicht würde man immer sicher die Frage haben, wird hier die Exegese, die historische Bedeutung der Schrift in ihrem Ursprungskontext ernst genug genommen? Ich möchte die Frage mal so zuspitzen. wie kann man vermeiden oder wie kann man das Eigenrecht der überlieferten Texte wahren und den Eindruck vermeiden, dass wir die heiligen Schriften Israels ausschließlich in einer christlichen Relecture überhaupt erträglich finden. Das ist ja eine gewisse Spannung dieses Ansatzes, der im Grunde sagen würde, so wie die Texte da stehen, sind sie eigentlich aus christlicher Sicht nicht erträglich. Erst von Christus her ausgelegt, mit einem bestimmten Verständnis von Inspiration, kann man es sich erträglich machen. Aber die Ursprungsbedeutung der Texte ist aus christlicher Sicht defizitär. Das bringt natürlich eine gewisse dauerhafte Tendenz, dass das Alte Testament immer so ein bisschen schulmeisterlich von einem überlegenen christlichen Standpunkt her ausgelegt wird. Ich möchte daher einen anderen Ansatz vorstellen, der grundsätzlich anders vorgeht. Man kann hier sagen, im Grunde eine Tendenz in der deutschen Exegese in den letzten Jahrzehnten. Ich habe hier mehrere Bücher mal per Bild abgebildet. Walter Groß, Karl Josef Kuschel, Ich schaffe Finsternis und Unheil, ist Gott verantwortlich für das Unheil, Übel oder Gotthard Fuchs angesichts des Leids an Gott glauben zur Theologie der Klage. Oder von Walter Dietrich, Christian Link, Die dunklen Seiten Gottes. Alle drei Bücher, Buchprojekte sind aus den 90er Jahren. Man kann schon sagen, dass diese Bücher in den 90er Jahren für eine interessante Entwicklung der deutschsprachigen Exegese stehen, den man ungefähr so einordnen kann. In der deutschen universitären Theologie ist ja seit dem 18. Jahrhundert es im Grunde üblich zu sagen, in der Bibel steht vieles, was aus heutiger Sicht einfach nicht mehr akzeptabel ist. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es eine breite Tradition der Sachkritik, dass man sagt, das ist hier unterchristlich und das ist sogar untersittlich und das ist grausam und das wollen wir nicht und dies und das. Und das ist in der liberalen Exegese etwas, was vielfach vorkommt. Eine ganze Reihe von Exegeten haben irgendwann gesagt, wir müssen in der Auslegungsgeschichte auch zur Kenntnis nehmen, dass dieser Umgang mit dem Alten Testament Teil werden konnte eines furchtbaren deutschen Antisemitismus, eines deutschen Überlegenheitsgefühls gegenüber Israel. Viele Nazi-Theologen haben so argumentiert und den Judengott in irgendeiner Weise zum Monstrum gemacht, von dem sie sich als Christen positiv glaubten, abheben zu sollen. Und hier müssen wir sehr selbstkritisch Abstand nehmen von unserem Besitzstolz im Blick auf die absolute Gotteswahrheit. Die biblischen Texte sind uns nicht gegeben, dass wir daran unsere Überlegenheit demonstrieren, sondern als Exegeten sind wir Anwalt der Texte. Wir müssen die Texte stark machen, wir müssen die Texte in Schutz nehmen gegen leichtfertige Verabschiedungen. Und das ist seit Jahrzehnten in Deutschland ein starker Gegentrend gegenüber der Bereitschaft zur Sachkritik, die es natürlich ebenso gibt. Aber all die genannten Bücher hier stehen etwa für eine solche Kritik an voreiliger Sachkritik. Ein Zitat von Dietrich und Link. Sie sagen so, die biblischen Autoren konnten sich durchaus vorstellen, dass Gott Dinge anordnet oder zulässt, die menschlichem Empfinden als grausam erscheinen. Schließlich war ihre, genau wie unsere Lebenswirklichkeit, voller grausamer Vorgänge. Anders als unser aufgeklärtes Bewusstsein ließen sie sich freilich nicht dazu drängen, ihren Gottesglauben von ihrer Welterfahrung abzuspalten. Konfrontiert mit und zuweilen schier erschlagen von grausamen Widerfahrnissen, hielten sie daran fest, hinter oder gar in diesen Ereignissen müsse Gott am Werk sein. Andernfalls hätten sie ganze Bereiche der Wirklichkeit theologisch gleichsam abschreiben müssen. Wir sehen, das ist jetzt ein anderer Umgang mit den Texten. Für diese Exegeten ist es zunächst mal selbstverständlich, die biblischen Texte als menschliche Texte zu lesen. Sie werden historisch gelesen, sie werden religionsgeschichtlich gelesen. Und es wird schlicht gefragt, wie können wir diese Texte würdigen, wie können wir diese Texte verstehen, mindestens auf der Ebene des Kanons. Denn es ist ja immer am Ende auch eine kanonische Entscheidung, die Texte gelten zu lassen, die am Ende da sind. Eine kanonische Entscheidung, wo es eben Schwerter zu Pflugscharen gibt. So, oder wo es das heilvolle Gottesbild des Befreiers gibt. Und trotzdem werden viele gewalttätige Texte kanonisiert, werden als Teil der Heiligen Schrift in irgendeiner Phase anerkannt und für verbindlich genommen. Der Ansatz dieser Exegeten fragt so: Welche Erfahrungen haben die biblischen Texte verarbeitet? Und hier ist für die deutschsprachige Exegese besonders wichtig: Die biblischen Texte sind keine Siegerliteratur eines Volkes, was sich durchgesetzt hat und seine eigene Ruhmesgeschichte präsentiert. Das ist der altorientalische Normalfall. Nein, die biblischen Texte sind Texte von weltgeschichtlichen Verlierern, eines Volks von Sklaven, von Unterdrückten, von Vertriebenen und Verschleppten. Die biblischen Texte sind darin einzigartig, dass sie einen Blick von unten präsentieren. Israel bekennt sich zu seinem Gott auch angesichts drohender Auslöschung. Auch angesichts von Vertreibung und Marginalisierung hält Israel an seinem Gott fest. Und diese Perspektive von unten ist für diese Exegeten ganz entscheidend. Israel hat in dieser Geschichte des Scheiterns, des Verlierens, nicht seinen Gott preisgegeben. Die meisten Götter, inzwischen eigentlich alle, des alten Orients wurden irgendwann abgeschrieben, weil sie nicht funktioniert haben. Das ist antike Normalität. Götter werden abgeschrieben, wenn sie nicht liefern. Man kann weltlich betrachtet sagen, der Gott Israels hat weltlich nach Erfolgsmaßstäben nicht geliefert. So, der Tempel ist kaputt, das Land ist überflutet. Viele Hoffnungen, viele Dinge, die man von Herzen geglaubt hat, wurden aufgelöst und wurden zerstört. Und die biblischen Texte sind Zeugnis einer Verarbeitungsgeschichte, dennoch an Gott festzuhalten. Und Israel hat dies in striktem Monotheismus getan. Jesaja 45 heißt es: Ich bin der Herr und keiner mehr. Ich, der ich das Licht mache und schaffe Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Übel. Ich bin der Herr, der solches alles tut. Solche Beschreibungen rechtfertigen das Handeln Gottes nicht einfach. Und man muss bei den biblischen Texten wahrnehmen, Gott wird oft in grausamer Art und Weise beschrieben. Er wird als Richter respektiert, ohne dass alles schön geredet oder alles für gut befunden wird. Israel ringt mit diesem Gott. Israel klagt. Israel fragt, wie lange noch, warum, bis wann lässt du uns dies erleiden, und hält so an seinem Gott fest. Weiteres Zitat: Wer mit der biblischen Überlieferung daran festhält, dass Gott sich in den Widerspruch der Welt hineinbegeben hat, dass er nicht nur droben überm Sternenzelt, sondern auch drunten in der Leidensgeschichte seines Volkes und im Kreuz Jesu Christi zu finden ist, muss den Versuch einer begriffsrichtigen, rational-logischen Darstellung Gottes aufgeben. Unten, am Ort unserer menschlichen Gottesfrage, sehen wir Bilder, die mit dem einen Gott Gutes wie Böses bis zum moralischen Widerspruch zusammenbringen wagen. So ist es möglich, diesen Gott bei seiner Verantwortung für die ganze Wirklichkeit festzuhalten. Unten an der Seite Hiobs hören wir die Gebete, die sich bis zu Klage, Anklage und Protest steigern können, die die bitteren Erfahrungen von Schmerz, Unrecht und Gewalt beim Namen nennen und Gott ins Angesicht schreien, damit er sie beende. Was die beiden Theologen entwickeln, möchte ich als affirmative Historisierung bezeichnen. Historisierung: Diese Texte werden eingeordnet in eine religionsgeschichtliche Entwicklung des Volkes Israel. Ausgangspunkt ist nicht eine Exegese im Horizont der Selbstoffenbarung Gottes. Man versucht, den Text nicht von oben her zu verstehen. Man versucht, ihn auch nicht von Christus her rückwärts zu lesen, sondern man möchte ihn von unten, von vorne her verstehen, als geschichtliche Entwicklung Israels, als Versuch einer Erfahrungsbewältigung in großer Bedrängnis. So werden die Texte religionsgeschichtlich ausgelegt und dadurch erstmal historisiert. Sie werden dann affirmativ gelesen in einer Zustimmung dazu, dass Israel so um Gott gerungen hat. Es wäre anachronistisch, die harten Texte aus der Bibel wegzuwünschen. Sie stehen vielmehr für den Realismus Israels, das nie geflohen ist in eine Wunsch-, Schein- und Traumwelt, für die Lobpreis niemals bedeutete, Gott allein in Dur zu verherrlichen, sondern das Moll der Klage wurde genauso kräftig zum Ausdruck gebracht. So sind die Spannungen, die Widersprüche, auch das Verstörende der biblischen Texte wesentlicher Ausdruck eines menschlichen Rings um Gott und gehören für die christliche Gottesgeschichte wesentlich hinzu. Soweit dieser Ansatz, auch sehr kurz gefasst, nicht? Das sind hier auch 600-700 Seiten, das ist eine kleine Linie durch dieses dicke Buch. Ich ziehe eine kleine abschließende Linie. Wir haben gemerkt, im Umgang mit dieser Frage Gott und die Macht stellt sich eine hermeneutische Herausforderung. Wie gehen wir mit der Bibel um? So, und ich folge beiden Ansätzen. Nun erstmal darin, dass es hier eine falsche Alternative gibt. Die falsche Alternative lautet entweder liberal, durch Sachkritik sich von allem trennen, was einem nicht gefällt, oder bibeltreu alles bejahen, egal wie merkwürdig es einem erscheint. Diese Alternative wird manchmal aufgebaut von beiden Seiten. So, beide werden jeweils auf die andere Seite zeigen und sagen, so wollen wir doch nicht werden, also Sachkritik oder Bibeltreue. Aber diese Alternative ist unterkomplex. Beide Positionen, die ich vorgestellt habe, entziehen sich ja je auf ihrer Weise dieser Alternative. Ich möchte die beiden Ansätze, die ich heute vorgestellt habe, kritisch komplementär miteinander verbinden. Ich finde bei Beuth schon stark diese Verbindung von Christuszeugnis und kanonischer Exegese. Darin, finde ich, hat er recht. Und diese christozentrische Eindeutigkeit finde ich auch letztlich Aufgabe jeder Predigt und jeder Verkündigung. Das glauben wir nun mal. Und dieses lichtvolle Zeugnis von Gott ist unser Glaube. Und das auf die gesamte Bibel zu beziehen, ohne es in seiner Eindeutigkeit zu verlieren, da würde ich ihm folgen. Ich sehe Beuths Gefahr darin, dass er bisweilen zu einer Art kreuzestheologischen Theologie der Herrlichkeit neigen kann, wenn man nicht aufpasst, dass dieses Christusprinzip Spannungen manchmal dann doch einfach abschreibt und sagt, die waren halt noch nicht so weit. So, hier wird der Eigensinn der Texte manchmal verabschiedet in einer Weise, die ich schade finde. Und dafür habe ich Dietrich und Link vorgestellt mit ihrer affirmativen Historisierung, zu der ich mich selbst affirmativ verhalte. Ich finde es stark, die Bibel nicht nur rückwärts von Christus her zu lesen, sondern auch vorwärts, historisch, religionsgeschichtlich, die Bibel als Gotteswort im Menschenwort und diese menschliche Perspektive ernst zu nehmen. Denn in diesem menschlichen Wort offenbart Gott sich selbst. So, und beides miteinander zu verbinden, darin sehe ich die große Herausforderung. Theodor Fontane schreibt in seinen autobiografischen Erinnerungen meiner Kinderjahre einmal über seinen Vater: Denn wie er ganz zuletzt war, so war er eigentlich. Das finde ich ein schönes Wort auch für den Gott der Bibel. So wie er sich ganz zuletzt zeigt in Jesus Christus, so ist er eigentlich. In Christus ist Gott leibhaftig greifbar und fassbar. Und es kann nicht darum gehen, willkürlich zwischen Jesus und der Bibel zu trennen, sondern gerade die Bibel leitet uns dazu an, Christus als ihr Zentrum zu sehen. Aber diese christozentrische Auslegung muss offen sein dafür, jeden Schritt des Weges hin zu dem, was Gott ganz am Ende ist, auch als wesentlich nachvollziehen zu können. Man kann eine Geschichte nicht immer nur mit dem letzten Kapitel vollgültig verstehen und erfassen. Und ich glaube, auch unsere Wege zu Gott und unsere Wege zu Christus sind manchmal ähnlich verschlungen wie der Weg Gottes durch die Heilsgeschichte Israels hindurch. Ich finde, dass Dietrich Bonhoeffer in sehr starker Weise dies einmal zusammengefasst hat in seinen Briefen Widerstand und Ergebung. Er sagt es hier einmal so: Der entscheidende Unterschied zu allen Religionen besteht im Christentum darin, die Religiosität des Menschen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der Welt. Gott ist der Deus ex machina, der, der in höchster Not rettet. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen. Insofern kann man sagen, dass die beschriebene Entwicklung zur Mündigkeit der Welt, durch die mit einer falschen Gottesvorstellung aufgeräumt wird, den Blick freimacht für den Gott der Bibel, der durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt. finde, hier wird von der Macht Gottes sehr angemessen geredet. So angemessen, wie Paulus es ja vorgibt, 1. Korintherbrief, die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Dieser Vers allein ist genialer als alle antiken religiösen Aussagen, die ich so kenne. Die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Gott wird ganz und gar ernst genommen als der, der sich im gekreuzigten Christus vollgültig erweist. Und dieser ohnmächtige, schwachende, leidende Gottes ist stärker, setzt sich durch die Macht seiner Liebe. Solche paradoxen Formulierungen bringen eine Spannung zum Ausdruck, die wir nicht einfach auflösen können. Wir können sie da ertragen als gespannte Hoffnung, wo wir Gott als den erkennen, der im gekreuzigten Christus radikal auf die Machtmittel dieser Welt verzichtet, um in der Auferweckung Jesu einen Vorgeschmack auf seinen Sieg in der Kraft seiner Liebe zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.